Bitte, die nächste Folie. Danke sehr. Ja, ich habe aber. Wir testen es. Okay. Ja, Techniker und ich. Ja, passt. Gut, Hammers. So, genau. Stellt euch die Situation vor: Ein Mann kauft ein ganzes Volk, aber nicht mit Geld oder Waffen und Gewalt, sondern mit Brot. Die Menschen kommen zu ihm, weil sie sonst sterben würden. Schritt für Schritt geben sie alles auf: Ihr Geld, ihr Vieh, ihr Land und sogar sich selbst. Am Ende gehört ganz Ägypten dem Pharao. Das ist die Geschichte, wie wir sie in Genesis 47 in den Versen 13 bis 26 lesen können. Es erzählt die Geschichte von Josef, der während der vorhergesagten Hungersnot als Verwalter über ganz Ägypten eingesetzt wurde. Und immer wieder kamen dann die Völker, die ganzen Ägypter und all die Völker umherum und haben ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vieh und am Ende auch ihr Land und sich selbst ihm abgegeben, um dieses Brot zu bekommen. Nun ist aber nicht ganz wahr, was ich vorhin gesagt habe, denn es gab zwei Bevölkerungsgruppen, die eine Ausnahme waren. Einmal gab es die Priester des Pharao. Die wurden natürlich vom Pharao selbst versorgt und deswegen mussten sie nicht ihr ganzes Hab und Gut verkaufen, um das Brot zu bekommen. Und die zweite Bevölkerungsgruppe war Israel. Oder zumindest in dem Fall noch die Brüder von Josef, die Söhne Israels. Sie wurden von Josef versorgt und deswegen mussten auch sie nicht all ihr Hab und Gut verkaufen. Aber ich denke, ihr könnt euch ganz gut vorstellen, wie das dann so aussieht, wenn diese zwei Völker da sind. Also, es tut mir leid, ich gehe jetzt kurz weiter, ihr könnt das noch lesen oder ich habe die Verse auch drin. Ich denke, ihr könnt euch ganz gut vorstellen, den Unterschied zwischen Ägypten und Israel an dieser Stelle. Wir haben Ägypten, ein Volk, das kein Recht mehr auf sich selbst hat, ein Volk, das alleine dem Pharao gehört und auch einfach in dieser Hungersnot da irgendwie versucht zu überleben, ohne Hab und Gut. Und Israel, das Volk, das versorgt wird von dem Zweiten, von Ägypten selbst, das gesegnet ist von Gott und das die Zusage von Gott bekommen hat: Ich werde euch so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Die Israeliten haben sich demzufolge natürlich dann sehr stark vermehrt. Am Anfang war das für die Ägypter wahrscheinlich kein großes Problem. Die Familie von Josef war klein gewesen, nur einige Brüder mit ihren Familien. Sie waren Fremde im Land und durch Josef hatten sie sogar einen guten Ruf, da Josef ja das ganze Land gerettet hat, durch die Hungersnot geführt hat, viele Menschenleben gerettet hat. Doch die Jahre vergingen, eine Generation nach der anderen wurde geboren und aus dieser kleinen Familie wurde eine große Sippe. Aus diesen wenigen Menschen ein ganzes Volk. Und während Israel immer weiter wächst, kommt in Ägypten ein neuer König an die Macht. Ein König, der nichts weiß von Josef. Ein König, der nicht weiß, wie Josef das Land versorgt hatte. Wir haben jetzt hier also einen neuen König, der beauftragt ist, sich um dieses Land zu kümmern. Und wir haben aber auch ein riesiges Volk, ein fremdes Volk in seinem Land, über das er keine Kontrolle hat. Ein Volk, das eine Gefahr sein könnte. Und um diese Gefahr einzugrenzen, dachte er sich: Ah, ich handle mal ganz schlau, ich rede mal mit den Ägyptern und wir setzen Aufseher über Israel. Die Aufseher sollen sie dann knechten und zu harter Arbeit zwingen. Doch das Volk war nicht klein zu bekommen. Also dachte man sich: Okay, dann geben wir ihnen noch mehr Arbeit, geben wir ihnen noch stärkere Arbeit, noch schwerere Arbeit. Aber umso mehr Druck Ägypten hat versucht auszusetzen, umso mehr wuchs Israel trotzdem weiter. Und deswegen entschied sich der Pharao, zu noch drastischeren Methoden zu greifen. Eine Methode, die auch später noch von Königen genutzt werden wird, um die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Er ließ alle neugeborenen Jungs töten, sobald sie aus dem Schoß ihrer Mutter kamen, und nur die Mädchen durften am Leben bleiben. Ich denke, wir wissen ganz gut, wie diese Geschichte jetzt weitergehen wird, denn wie so häufig funktioniert diese Idee nicht ganz und ein kleiner Junge wird verschont. Ein kleiner Junge, der die Rettung der Menschen Gottes bedeutet. Jesus. Ach nee, wir sind ja noch bei Mose. Mose wächst also auf im Haus des Pharao und er wächst auf im Haus des Pharao, aber er verliert natürlich nie den Bezug zu seinem eigenen Volk. Jedoch nach einem kleinen tragischen Vorfall, bei dem er einen Aufseher erschlägt, flieht er aus dem Land und will gar nichts mehr mit Ägypten und Israel zu tun haben. Aber Gott hat andere Pläne. Gottes Plan ist, ihn zu einem der größten, wenn nicht sogar zu dem größten Diener des Alten Testaments zu machen. Gott begegnet Mose in einem brennenden Busch. Ein Busch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und der Herr sagt zu Mose, dass er das Volk befreien soll. Denn Gott sieht ihre Schmerzen, er sieht ihr Leiden und er hört ihr Schreien. Und während Mose versucht, beim Pharao für das Volk einzustehen, sitzt Gott nicht tatlos rum. Nein, er zeigt immer wieder und wieder, wie sehr er sein Volk liebt und wie groß und mächtig er ist und dass er der einzig wahre Gott ist. Er zerstört die Autorität der Ägypter und er sendet 10 Plagen, die das menschliche Verständnis komplett übertreffen. Und am Ende des Ganzen teilt er noch ein ganzes Meer, damit sein Volk durchgehen kann. So, jetzt ist ja Israel ja frei, jetzt könnten wir hier ja aufhören. Wir haben jetzt gelernt, wie Israel in Ägypten aufgewachsen ist, wie sie dort unterdrückt wurden und wie sie befreit wurden. Man könnte meinen, ja, jetzt ist Israel ja frei, jetzt kann Gott sie wieder ihrer eigenen Herrschaft überlassen. Jetzt kann Gott ja sich ein wenig zurücklehnen und Israel ein bisschen machen lassen. Aber das ist nicht Gottes Plan. Später in Ezekiel 34,5 können wir sehen, was mit so einem Volk passiert, das keinen Herrscher hat. Es wird verglichen von Gott selbst mit einer Herde, die keinen Hirten hat und die sich zerstreut und zum Fraß wird für alle Tiere des Feldes. Aber Gottes Plan war nicht, dass diese Herde sich zerstreut, dass sie zum Fraß werden für Ägypten, dass Ägypten einfach kommen kann, um sich zu rächen. Gottes Plan war nicht, dass die ganzen umliegenden Völker kommen können mit ihren viel größeren Streitmächten, mit ihren viel größeren Völkern und das Volk unterdrücken können, zerschmettern können, wieder in die Sklaverei zurückbringen können. Nein, Gott hat von Anfang an gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Der Plan Gottes war von Anfang an, dass sie nicht am Ende ohne Herrscher dastehen werden, sondern dass er der neue Herrscher über sie sein wird. Das Wort, was hier verwendet wird, um zu beschreiben, dass die Israeliten Gott in der Wüste dienen sollen, ist Avad. Dieses Wort hat verschiedenste Bedeutungen. Es kommt über 800 Mal im Alten Testament vor und beschreibt zum einen natürlich die Dienerschaft. Aber es beschreibt genauso auch die Versklavung. Es ist dasselbe Wort, das auch verwendet wird, um zu beschreiben, wie Israel in Ägypten versklavt wurde. Gott selbst beschreibt es als, das Land Ägypten war wie ein Sklavenhaus. Und doch steht dieses Wort genauso auch für die Dienerschaft. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Aber das ist nicht die einzige Bedeutung, denn es bedeutet noch eine weitere Sache. Eine weitere Sache, die heute für uns hier wichtig ist. Und zwar ist es der Gottesdienst. Es ist dasselbe Wort, das auch verwendet wird, um zu beschreiben, dass das Volk Gott dienen soll auf diesem Berg, dass sie einen Gottesdienst abhalten sollen. Und genau das, also was wir heute hier machen. Es wird aber genauso auch verwendet für die Beschreibung, wie Israel oder andere Völker anderen Göttern dienen. Es ist eine Beschreibung für den Götzendienst genauso. Genau. Die Verwendung des Worts der Dienerschaft, die wir hier so in der Mitte sehen, ist aber auch natürlich nicht die einzige Verwendung, die wir so in der Bibel finden werden. Wie vorhin schon erwähnt, sind es ja über 800 Verwendungen dieses Wortes im Alten Testament. Und so verwenden es auch viele Könige oder andere Menschen für Könige, um zu beschreiben, dass sie die Knechte Gottes sind. David selbst sagt über sich aus: Ich bin dein Knecht, Herr. Und naja, aber das ist jetzt zwar schön und gut, jetzt haben wir ein wenig Geschichte gelernt, jetzt haben wir ein wenig das neue Wort hier gelernt, aber was bringt uns das jetzt? Ja? Das ist ja das Alte Testament, wir sind jetzt nicht in der Zeit des Alten Testaments, nein, wir leben jetzt 2000 Jahre nach Christus. Ganz genau, Christus. Denn im Neuen Testament finden wir genau auch hier wieder etwas Schönes. Wir können sehen, dass eine große Befreiung stattgefunden hat. Gott selbst ist Mensch geworden und ans Kreuz gegangen, um uns zu befreien. Wir waren Sklaven der Sünde, jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Einst hat ein Mann ein ganzes Volk befreit, gekauft mit etwas Brot. Jetzt kauft Gott uns frei und schenkt uns noch das Brot des Lebens obendrauf. Und auch hier finden wir wieder genauso ein Wort im Neuen Testament, das auch wieder das Wort Avat sehr gut beschreibt. Das griechische Wort, die Befreiung, genau. Das griechische Wort Volos. Das griechische Wort Volos ist wirklich ein exaktes Äquivalent zu dem vorherigen Wort. Nicht ganz perfekt exakt, aber trotzdem sehr gut, weil auch hier genau wieder beschrieben wird die Sklaverei. Wir finden zum Beispiel in Epheser 6, 5, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren. Das heißt, wir haben diese politische Sklaverei, diese soziale Sklaverei, wie wir sie auch vorher schon gesehen haben, wie die Ägypter, wie die Israeliten in Ägypten versklavt wurden. Aber wir haben genau dasselbe Wort, was auch hier verwendet wird, um zu beschreiben, dass wir Gott dienen sollen. Hier haben wir zum Beispiel das Beispiel der Dienerschaft. Niemand kann zwei Herren dienen. Wo ja klar davon geredet wird, dass wir nicht dem Volk dienen sollen, dem Geld dienen sollen und dann aber auch Gott dienen wollen. Wo beschrieben wird, dass wir nicht andere Idole oder Götzen haben können und versuchen wollen, trotzdem Gott anzubeten. Und und genauso wird hier aber dieses Wort der Dienerschaft, diese Übersetzung der Dienerschaft auch verwendet von einigen der Apostel. Petrus, Paulus und auch Jakobus selbst sagen und verwenden dieses Wort, um sich vorzustellen. Wir finden es einmal in Römer 1,1, genauso aber auch in 1. Petrus oder am Anfang des Jakobusbriefes, wo sie selber von sich sagen: Ich bin ein Sklave, ein Diener, ein Knecht Gottes. Und jetzt rufe ich heute euch dazu auf. Werdet nicht nur Diener und Butler, wie es auch Jörg schon eins gesagt hatte, füreinander, sondern vor allem rufe ich euch aus, werdet Diener für Gott. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr dann Sklaven Gottes seid, dann werdet ihr nicht anders können, auch, als auch anderen Menschen dienen. Und dann wird es nicht anders passieren, als dass ihr Gottes reichen Segen bekommen werdet. Denn Gott war immer schon sehr gnädig und sehr segnend gegenüber seinen Dienern. Lasst euch also aus der Sklaverei der Welt befreien, die es nicht leiden kann, wenn wir frei sind, und die sich aber fürchtet, wie damals Ägypten sich gefürchtet hat vor Israel, und werdet Sklaven Gottes. Arbeitet genauso hart weiter, aber für die Gerechtigkeit. Vom Sklaven der Sünde zum Sklaven der Gerechtigkeit. Amen.
Ja, vielen Dank, David, für die neuen Gedanken, die du uns hier mitgegeben hast. Die können wir auch auf jeden Fall diese Woche mit in unseren Alltag nehmen. Erneut möchte ich euch zum Lobpreis einladen. Und bitte auch die Band wieder nach vorne. Für ein